Es ist Montag, der 3. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich grüße nicht nur unseren jüngsten Fan, den kleinen Johannes, der morgens um 6 Uhr immer schon tapfer zuhört, sondern vor allem auch die Person, die mir eine ganz, ganz wichtige Stütze ist. Die Person, die bis zum heutigen Tage tapfer jeglichen Videotext studiert, der weltgrößte News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, heute hat Alec Baldwin Geburtstag. Er wird 65 Jahre alt und ich sag mal so viel, ich weiß nicht, was sie da für eine Feier ausrichten, aber ich würde jetzt mal sagen, so Dinge wie zum Beispiel, ich würde noch nicht mal dazu raten, eine Piñata irgendwo im Garten aufzuhängen. Einfach alles, was irgendwie, also einfach wirklich Vorsicht. Nur eine Torte, die ist weich.
Noch viel größer eigentlich, am 31. März hatte Christopher Walken Geburtstag, 80 Jahre alt.
Ja, ja.
Wow.
Toll, oder?
Ich habe versucht, Christopher Walken nachzumachen.
Ja.
Aber großartiger Schauspieler, King of New York, bester Film, also...
Also Christopher Walken, ja, also du versuchst jetzt wirklich, merkst schon, du versuchst, also es gibt glaube ich nur eine Person, die noch mehr versucht, von Alec Baldwin abzulenken, das ist Alec Baldwin selbst. Aber gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So kann man natürlich auch verfahren. Also alles Gute zum Geburtstag, Christopher Walken.
Er soll uns erzählen, was mit Natalie Wood passiert ist auf diesem Boot.
Das lässt dir wirklich keine Ruhe, ne?
Nein.
Oder?
Egal.
Mein Gott.
Die Schlagzeile des Tages.
Seltenes direktes Gespräch. Blinken telefoniert mit Lavrov und fordert Freilassung von US-Journalisten. Das berichtet der Spiegel. Die Inhaftierung eines US-Journalisten belastet die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und Moskau. Ein Telefonat der Außenminister beider Länder brachte nun keine Annäherung, dafür neue Vorwürfe. Ja, es geht natürlich um den Fall Evan Gershkovich, der US-Bürger und Reporter. Der US-Bürger und Reporter des Wall Street Journal war vor wenigen Tagen in Russland wegen angeblicher Spionage festgenommen worden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon an den Fall Brittany Griner erinnert, die ja auch, weiß ich nicht, war fast ein Jahr oder so, ne, in russischer, was ist es eigentlich, Geiselhaft, kann man sagen, gesessen hat. Und jetzt geht es halt eben um den Journalisten, der wegen Spionage festgenommen worden ist. Und jetzt hat Blinken mit Lavrov telefoniert und man redet ja nicht allzu häufig miteinander, in diesem Falle aber schon.
Ja, man freut sich im ersten Moment, dass da überhaupt noch Kontakt besteht.
Ja.
Auf der anderen Seite kam diese Festnahme ja auch, ich glaube, nur eine Woche oder zwei Wochen, nachdem die Amerikaner einen russischen Spion festgenommen haben, der aber offensichtlich ein Spion war. Ich finde das jetzt wirklich, das sieht einfach wie ein Vergeltungsschlag aus und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache mir ja schon seit Monaten Sorgen um Ina Ruck und freue mich, wann immer irgendein Beitrag mit ihr gezeigt wird, weil ich mir denke, okay, ihr geht's gut.
A, dass es ihr gut geht und B, über den Inhalt, weil wir sind ja große Fans.
Ja, total. Gerade hat sie aus Vladivostok berichtet, wo viele Russen wohl auch sehr kriegskritisch sind und ich weiß gar nicht, wie man mit Reportern umgeht. Auf der einen Seite willst du, dass man da eine unabhängige Stimme vor Ort hat. Auf der anderen Seite, das ist so eine Zielscheibe für die Regierung zu sagen, ja, die nehmen wir einfach fest und werfen denen irgendwas vor. Am besten gibt man ihnen noch nicht mal einen Anwalt, wie in diesem Fall jetzt auch. Mhm. Und ja, 20 Jahre drohen ihm.
Ja, Lavrov hat ja auch gesagt, also er sagte laut dem russischen Außenministerium, es sei inakzeptabel, dass Washington den Fall des Reporters, Zitat, politisiere. Gershkovichs Schicksal werde vor Gericht entschieden. Die USA müssten die Entscheidungen der russischen Behörden akzeptieren. Diese seien in, Zitat, Übereinstimmung mit dem Gesetz in internationalen Verpflichtungen der Russischen Föderation getroffen worden. Das lässt natürlich wenig Positives erwarten, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich nicht der einzige, nennen wir es mal, Journalist, dem es in Russland gerade nicht so gut geht. Es gibt nämlich jemand anderen, den hat es noch viel schlimmer getroffen, und zwar in St. Petersburg. Da ist bei einer Explosion offenbar ein bekannter Militärblogger ums Leben gekommen. Der Kriegsberichterstatter Vladen Tatarski sei laut Frankfurter Rundschau bei der Detonation in einem St. Petersburger Café getötet worden, berichtet die Staatsagentur TASS unter Berufung auf Rettungskräfte. Weitere 25 Menschen hätten Verletzungen erlitten. Also das kann man durchaus als Anschlag bezeichnen, denn Augenzeugen berichteten von einer vergoldeten Büste des Bloggers, die sei ihm von einer jungen Frau überreicht worden. Dann ist das Ding explodiert. Und jetzt ist dieser Tatarski als Blogger bekannt und er ist ein Kritiker des russischen Vorgehens im Ukraine-Krieg. Allerdings, und da müssen wir jetzt unsere Sympathien nicht gleich vorschnell verschleudern, er sieht den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht grundsätzlich kritisch, sondern es geht um das Vorgehen. Und er ist offensichtlich jemand,
der für eine Eskalation ist.
Genau, exakt. Er hatte erst im Februar ein vielbeachtetes Interview mit Prigozhin, also der Wagner-Gruppe, veröffentlicht. Daran beklagte der Söldnerboss mangelnde Munitionslieferung. Und es ist ja eh so, dass Prigozhin bei Putin ja auch nicht mehr so hoch im Kurs steht, weil er Putins Vorgehen kritisiert. Und ich meine, wir haben ja nur und jetzt zuletzt erlebt, wie viele Leute sind aus dem Fenster geflogen, die Putin oder sein Vorgehen kritisch gesehen haben. Also man muss jetzt nicht unbedingt auf den Tiergarten blicken in Berlin, um zu wissen.
Aber genau deshalb dachte ich mir, das ist schon ein bisschen zu drastisch, oder? So eine Explosion mitten in der Innenstadt, wo du eben auch andere Zivilisten verletzt. Putin war da doch so ein bisschen subtiler, so ließ Leute aus Fenstern stolpern oder vergiftete sie einfach.
Ja, aber vielleicht muss man gegenüber der Wagner-Gruppe und Prigozhin, die ja ihrerseits ja nun auch alles andere als zart beseitet sind, vielleicht dann anders vorgehen als gegenüber anderen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es macht ja auch gar keinen Sinn, die Putin-Esoterik zu bemühen, denn es ist ja immer doch völlig anders, als man erwartet hat, wie er sich verhält. Oder?
In einer besseren Welt war das aber doch vom Volk motiviert, die generell gegen diesen Krieg sind und so einen Eskalator wegräumen wollten. I don't know.
Ja, wollen wir es mal glauben.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Streit um Kindergrundsicherung. Lisa Paus hält an Kindergrundsicherung fest, trotz Lindners Absage. Die Grünen widersprechen der Aussage Christian Lindners, es sei kein Budget für die Kindergrundsicherung da. Die Linke fordert eine klare Ansage von Olaf Scholz. Ja, es ist ja so, dass Christian Lindner jetzt unlängst gesagt hat, die Kindergrundsicherung, ein ganz wichtiges Projekt der Grünen, das ist also, sorry, aber das ist finanziell schon mal gar nicht drin, das könnt ihr abhaken. Das sollte ja eigentlich ab dem 1. Januar 2025 kommen. Hat im Koalitionsausschuss auch überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil es noch so vergleichsweise weit weg ist. Und ja, es ist so, dass Lisa Paus von den Grünen, muss man vielleicht auch nochmal sagen, gesagt hat, vor dem Hintergrund der hohen Inflation ist die Erhöhung des Kindergeldes ein wichtiger Schritt, aber das allein ist nicht genug. Die notwendigen Kosten für die Kindergrundsicherung können damit nicht verrechnet werden. Das hat sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Also, Christian Lindner, ja. Also, man kann ihm ja nun wirklich nicht vorwerfen, dass er allzu sehr irgendwelchen Sympathien hinterherhecheln würde. Und nachdem er jetzt im Grunde genommen ja die FDP nach dem Koalitionsausschuss dem Klimaschutz eine Absage erteilt hat, kommt jetzt also auch noch das. Ich fand das ein bisschen überraschend. Jetzt haben sie doch mit dem Koalitionsausschuss jetzt gerade eben, also Frieden kann man nicht sagen, weil Robert Habeck ist ja jetzt im Grunde genommen so auf der großen Klagetour quer durch Mediendeutschland und lässt ja jetzt auch wirklich, also sehr deutlich erkennen, dass er ausgesprochen unglücklich ist mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist. Und jetzt auch noch die Kindergrundsicherung. Jetzt die Frage, Niki, ist es möglicherweise so bei der FDP, dass in einigen Jahren, wenn man technologieoffen bleibt, dass man Kinder günstiger mit E-Fuels betreiben kann? Was weiß Christian Lindner, was wir verpasst haben?
Ich habe mich auch gewundert, warum das jetzt Not tat nach diesem, ja, Sieg FDP nach diesem Koalitionsausschuss, jetzt denen da echt nochmal was reinzuwürgen, den Grünen. Und es wirkt wirklich so ein bisschen wie Bullying mittlerweile. Mhm. Und du denkst, warum denn? Mhm. Anna Spiegel hätte das bestimmt viel besser als die Pause gemacht. Nein, ich habe mich echt gewundert und gleichzeitig ist es einfach so ein Schurkenmove gegen Kinder, die ja wirklich gar keine Lobby und nichts haben. Und wir halten mal fest, jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsbetroffen.
Ja, ja.
Und es heißt ja auch, dass, also die FDP labert sich ja raus, es gibt schon genug Geld für Familien und Kinder. Es wird nur nicht abgerufen weil die Prozesse zu kompliziert sind.
Bisschen wie bei der Bundeswehr eigentlich, ne? Wie beim Sondervermögen Bundeswehr, wo man auch sagt, ja 100 Milliarden, aber sind erst irgendwie 8 abgerufen worden oder so. Also Bundeswehr und Kinder, beides funktioniert irgendwie nicht so richtig. Was ich interessant finde ist, also klar, ne, Dietmar Bartsch, Linksfraktion, der sagt jetzt, die Grünen, die müssen sich da jetzt mal durchsetzen gegen Lindner. Die Kindergrundsicherung steht im Koalitionsvertrag. Das sagen, jetzt hört aber mal, auch die Leute von der Union. Also Frau Breher, also CDU-Vize. Also die Linke und die CDU machen jetzt den Grünen Druck. Um Gottes Willen, die Kinder, die Kinder. Ich meine, klar, die wissen natürlich auch, wenn wir die Grünen jetzt unter Druck setzen, die ja jetzt eh seit dem Koalitionsausschuss ja wirklich die totalen Vollpfeifen sind, die jetzt den Klimaschutz nicht durchbringen gegen Lindner und jetzt möglicherweise auch die Kinder Lindner opfern müssen. Es kommt der Konkurrenz natürlich extrem gelegen. Ich finde es nur lustig, wenn die CDU das auch noch ihrerseits sagt, die gerade eben noch erfolgreich am Bürgergeld links und rechts rumgestrichen haben, was ja faktisch auch bedeutet, dass auch weniger Geld für die Kinder da ist, dass ausgerechnet die jetzt so den Annalena Baerbock-Sound drauf haben, aber um Gottes Willen, die Mütter und die Kinder und die Mütter, das finde ich schon bemerkenswert. Finde ich toll.
Ja, ich bin auch überrascht, dass solche Sachen ja wirklich schon zu Beginn dieser Koalitionsverhandlungen, so als sie zusammenkamen, das wurde alles schon festgehalten.
Ja.
Und es fühlt sich so ein bisschen an.
Der Krieg.
Ja, mein Eindruck.
Verdammter Putin.
Ja, und ich weiß auch, dass sich die Umstände ändern können und dann nochmal neu, die Karten nochmal neu gemischt werden müssen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, als man sich damals mit diesem Selfie und dieses, hey, wir schaffen das und wir machen alles transparenter und besser als alle vor uns, dass man da bei so Treffen einfach gesagt hat, ja, ja, machen wir, was wollt ihr, machen wir, also alles so durchgewunken hat und plötzlich so mit der Realität konfrontiert, dafür ist jetzt echt,
Hast Christian Lindner Kinder noch mehr als Scrooge?
Ne? Ja, aber Lindner hat ja selber gesagt, er wünscht sich selbst Kinder in der Zukunft. Wo ich mir auch dachte, das ist ein Lügner. Wir haben 2023, die Welt stirbt. Niemand plant Kinder in diesen Zeiten.
Doch, Lindner möchte ja angeblich. Aber er hat sich das ja in diesem, ich glaube es war in der Zeit, sowas ist ja immer in der Zeit, hat sich das so schön vorgestellt, wie er dann so in die Elternschaft quasi geht. Und zwar, dass er sagt, ja, wenn ich dann, also ich gehe dann in die Teilzeit als
Entbindeperson.
Ja, als Entbindeperson. Und hat sich doch gesagt, so im Sinne von, also dann geht, sie geht arbeiten und ich kümmere mich als Vater, dann kann ich also reiten, ich kann angeln gehen, ich kann, wo du sagst, hast du mal irgendwie mal mehr als so ein Vierteltag auf so ein Kind aufgepasst, da hat man dann auch schon relativ deutlich gemerkt, dass er jetzt von Erziehung jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, aber also da, das werden wir mal genauer verfolgen.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Rian Altschäbel in Ostelsheim gewählt. Da werden Sie jetzt sagen, was? Halt! Die Stuttgarter Nachrichten melden, einstiger Flüchtling aus Syrien wird Bürgermeister. Er floh 2015 aus Syrien und er wird jetzt Bürgermeister in einem schwäbischen Dorf. Er ist wohl der erste syrische Bürgermeister im Südwesten. Das schwäbische Dorf Ostelsheim im Landkreis Calw hat Rian Altschäbel, denke ich mal, am Sonntag mit einer absoluten Mehrheit von 55,41% der Stimmen zum neuen Rathauschef gewählt, wie die Gemeinde am Abend mitteilte. Der 29-Jährige war parteiunabhängig zur Wahl angetreten. Privat sei er aber Mitglied bei den Grünen. Die Erfahrung im Wahlkampf beschreibt er als überwiegend positiv. Das ist doch eine schöne Meldung. Das fand ich
herzlichen
wirklich.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, fand ich wirklich gut. Und mehr als herzlichen Glückwunsch kann man ja fast kaum noch sagen dazu, oder?
Ja, nur vielleicht die Tatsache, dass solche Geschichten, allein, dass man sie so rausstellen muss, als etwas Besonderes, das eigentlich auch schon irgendwie so, was heißt traurig, aber ich denke mir, man muss doch nicht mal ein Bürgermeister sein. Die Tatsache, dass jemand aus seinem Land flüchten musste und hier die Sprache lernt und einen Beruf findet und Steuern zahlen kann und Teil der Gesellschaft ist, das ist echt schon so viel Errungenschaft und solche Geschichten gibt es links und rechts so viele und darüber spricht man eigentlich gar nicht, sondern hat eher so schlimme Headlines,
die
auf die man sich dann fixiert, die dann durch die Decke gehen und wirklich ein verzerrtes Bild darstellen.
Das hat mich überrascht.
VW-Markenchef Autobauer plant keinen neuen Golf mit Verbrennermotor. Das berichtet die Wirtschaftswoche. Volkswagen will seine Golfreihe mit dem aktuellen Modell als Verbrenner auslaufen lassen. Zitat: Wenn sich die Welt bis 2026 oder 27 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch nochmal ein komplett neues Fahrzeug auflegen. Das glaube ich aber nicht. Bisher ist das nicht vorgesehen, sagte Markenchef Thomas Schäfer in einem am Sonntag vorab veröffentlichten Interview der Automobilwoche. Das ist so, dass der aktuelle Golf 8, das ist mittlerweile wirklich der Golf 8, der werde nächstes Jahr noch einmal grundlegend überarbeitet. Damit ist dann aber bis zum Ende der Dekade Schluss. Und dann wird mal geguckt, wie sich das Segment entwickelt. Dann ist vorbei mit Verbrenner, auch beim Golf.
Aber lustig, dass sie den Namen behalten wollen. Auch die anderen, ich glaube Tiguan und so, die möchten ja bei allen Namen bleiben. Ja. Und das finde ich eigentlich albern, weil ich mir denke, ihr macht dann ja schon irgendwie etwas Neues, dann benennt es doch um. Und das erinnert mich an die Zeit, als Autos eingeführt wurden, von Kutschen auf Autos.
Daran kannst du dich noch erinnern?
Nein, an die Geschichte, dass man so ungewohnt war, Autos zu fahren, dass man aus Holz einfach Pferde noch vorne eingebaut hatte, damit man sich an die Optik besser gewöhnt. Und dieser Übergang, genauso wie man auch diese fahrerlosen Autos demnächst trotzdem noch so eine Art Cockpit vorne hat, was an alte Autos erinnert, weil der Mensch so anscheinend nicht in der Lage ist, sich umzugewöhnen. Ja. Und all die Sachen, Ford Fiesta auch, gibt's nicht mehr. Meinst du dann, 747 weg.
Aber willst du damit behaupten, jetzt geht das wieder los, jetzt geht wieder das Gejammer los über die Boeing 747. Willst du damit behaupten, dass wenn der Golf dann irgendwann aber willst du behaupten, dass wenn der Golf dann voll elektrisch kommt, dass auf dem Beifahrersitz trotzdem eine 35-jährige Steuerfachgehilfin weiter da sitzen bleibt, nur damit man sich nicht komplett umgewöhnen muss?
Rauchen, selbstverständlich.
Hinten natürlich mit einem Bon Jovi-Aufkleber. All das wird natürlich bleiben, das ist klar.
Sylt-Aufkleber.
Oh, der Sylt-Aufkleber, der klebt natürlich traditionell immer hinten auf dem BMW Z4 und vorne am Steuer sitzt natürlich Harald Welzer. Das ist ja wohl völlig klar. Ja, naja, aber es ist ja logisch, dass VW, die stärkste Marke, den Golf auf Teufel komm raus behalten wird. Denn der Golf verspricht ja immer Zuverlässigkeit und er verspricht, was verspricht er sonst außer Zuverlässigkeit? Sexiness kann es ja nicht sein.
Abgaswertmanipulation?
Ach, sag mal. Die armen Affen. Oh Gott, ihr habt sie umgebracht.
Die unbequeme Meinung.
Lügenvorwurf gegen Bayern. Nein, ich muss das anders. Lügenvorwurf gegen Bayern-Boss. Stillos. Neue Kahn-Attacke auf Matthäus. Das kommt natürlich klar von der Bild-Zeitung. Wie sauber lief die Trennung der Bayern mit Ex-Trainer Julian Nagelsmann? Vor dem 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund zofften sich Bayern-Boss Kahn und Lothar Matthäus live bei Sky. Matthäus hatte den Bayern vorgeworfen, nicht alles getan zu haben, um Nagelsmann rechtzeitig von der Ablösung zu informieren. Ihn später sogar der Lüge bezichtigt. So, und es ging echt ordentlich hin und her. Ich saß mit Fidi Oetker, wie sich das gehört, als echter Fußballfan im Taxi Richtung Allianz Arena. Und Jakob Lund schickte mir entsetzt diverse WhatsApp und sagte: Hast du das gesehen? Olli Kahn gegen Lothar Matthäus. Und es wie, ja, irgendwie, was erzählst du da? Und Lothar, irgendwie Dinge werden hier behauptet, die nicht stimmen. Weil Lothar Matthäus hatte sinngemäß gesagt, ja, natürlich, bei der Entlassung hier von Julian Nagelsmann ist das mir mit Füßen getreten worden, das ist Unverschämtheit. Es geht wohl einfach darum, dass Lothar Matthäus behauptet hatte, man hätte Nagelsmann gar nicht informiert, als man mit Tuchel sich einig geworden ist. Man hat sich ja mit Tuchel getroffen, irgendwo zum Kaffee, und dann hätte man das klar gemacht. Und Nagelsmann hat von den Bayern gar nicht erfahren, dass er nicht mehr Bayern-Trainer ist, sondern hat das dann der Bild-Zeitung entnehmen können.
So eine Liebesbeziehung.
Ja, so ein bisschen schon, ne? So, meinst du, die haben Nagelsmann geghostet?
Na, ihr habt nicht würdevoll Schluss gemacht mit ihm.
Ja.
So,
ja.
Das ist ja der Vorwurf. Und da denke ich mir so, also bei aller Liebe für Lothar Matthäus und der, er ist mir sympathischer als Kahn, aber trotzdem denke ich mir, wie naiv bist du denn? Natürlich läuft das ja schmutzig ab. Auch,
ja, aber,
sorry,
aber,
die Bayern auf ihren Trikots, die haben am Ärmel alle Katar groß stehen. Es ist sowas, erwartet man denn, wie das abläuft, dass es alles liebevoll ist? Und ich meine, Hoeneß hatte schon richtig gesagt, Nagelsmann hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen.
Ja, da komme ich, das finde ich aber auch, das finde ich, also jetzt, wo du es gerade schon gesagt hast, ja, da können wir das jetzt auch mal ganz kurz eben aufnehmen. Also Uli Hoeneß, ja, schaltet sich natürlich auch ein und hat Julian Nagelsmann eine Mitschuld an seiner eigenen Entlassung gegeben. Und Uli Hoeneß sagte, bitte, Julian Nagelsmann, der hätte nach der Niederlage in Leverkusen hätte er nicht in den Skiurlaub fahren dürfen, wäre er in München geblieben, hä? Der hätte man sich am Montag oder am Dienstag zusammengesetzt und gesprochen und wer weiß, was dann passiert wäre.
Ja,
total. Ist natürlich, also, natürlich völlig albern, denn es ist ja klar, wenn Thomas Tuchel auf dem Markt ist, dann wollen die Bayern Tuchel auch, weil die Bundesliga-Saison mit Nagelsmann nicht so doll gelaufen ist. Aber es ist natürlich schon auch eine ziemliche Scheißaktion gewesen. So, also Oliver Kahn behauptet, dass das Management versucht habe, Nagelsmann zu erreichen im Zillertal, telefonisch. Aber der ist ja auch nicht drangegangen, weil er ist ja irgendwo da gerade. Also Nagelsmann selber wusste gar nicht, dass er karrieremäßig gerade die schwarze Piste fährt. Und sie haben ihn halt einfach nicht erreicht. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, pass mal auf, ihr Arschloch, ja? Ihr seid zu faul, mal eben 45 Minuten da runter ins Zillertal zu fahren, um ihn persönlich irgendwo abzufangen im Hotel. Das hätte man ja durchaus machen können. Aber Lothar Matthäus spielt ja darauf an, dass mir san mir, natürlich, bedeutet ja auch, dass man es ihm persönlich sagt, denn man legt da so viel Wert auf familiäre Werte beim FC Bayern. Natürlich sollte man jemandem das dann auch, also schau mal, oder anders, Kahn, ja, es tut mir Julian, ich habe eine ganz unglückliche Aufgabe, setz dich mal hin, kann ich dir was anbieten? Folgendes, du bist in Rente. So, und das haben sie halt nicht gemacht und da hat natürlich Lothar Matthäus recht, so, weil das Management von Nagelsmann sagt, seinerseits auch, nein, vom FC Bayern hat niemand mit uns Kontakt aufgenommen. Wir haben dann irgendwann über die Bild von den Gerüchten gehört. Das ist natürlich jetzt nicht so richtig schön, das muss man schon sagen. Also Jakob Lund, ja, unser Freund Jakob Lund behauptet, dass das noch ein Riesenthema werden würde und dass das noch richtig Stress geben würde.
Aber warum?
Und da habe ich ihm, genau, und da habe ich ihm auch total widersprochen, weil ich habe ihm gesagt, pass mal auf, seit dem 4:2 und eigentlich war es ja eher ein 4:0 des FC Bayern gegen Dortmund, ist die Geschichte jetzt schon komplett obsolet. Das ist nur noch für Journalisten interessant. Die Karawane ist längst weitergezogen. Denn was willst du denn jetzt da noch erzählen? Der FC Bayern hat Tuchel geholt, die haben Borussia Dortmund also fachgerecht abgefertigt, zack, Thema gegessen. Hätten die Bayern verloren mit Tuchel, dann hätte man natürlich gesagt, ja, mit einer solchen Mentalität im Verein und mit dieser Art, mit Menschen umzugehen, das ist ja kein Wunder, dass der FC Bayern verloren hat. Aber jetzt ist es wurscht, sie haben mit dem deutschen Guardiola gewonnen, fertig aus. Durch. Thema ist komplett erledigt. Oder wie nimmst du es wahr?
Ja, aber das wäre jetzt meine Frage an dich, Fußballkenner.
Mhm. Naja.
Ist das so ungewöhnlich wirklich? Weil
nein.
Tuchel sagte nach dem Spiel im Interview auch wirklich respektvoll, dass das ja auch immer noch Nagelsmanns Team mhm. sei und ja. Es auch sein Verdienst wäre, dieses 4:2. Und das
ja.
fand ich alles wirklich sehr freundlich. Und er sagte, er selbst sei von seinen letzten Teams auch gefeuert worden und er kennt das
ja.
Gefühl.
Stimmt,
das ist
stimmt.
kein schönes Gefühl, aber c'est la vie, so
absolut.
Leben eines Fußballtrainers.
Er ist
laufe
ja auch von Chelsea. Er ist ja auch von Chelsea gefeuert worden, die ihrerseits jetzt gerade Graham Potter nach 7 Monaten auch schon wieder gefeuert haben. Ja, klar.
Ja,
bitte. Schauen Sie.
Verlierer des Tages.
Ist Sanna Marin. Finnland wählt rechts, Sanna Marin auf Platz 3. Das meldet Euronews. Finnlands rechtsgerichtete Oppositionspartei Nationale Koalition ist auf dem besten Weg, die Parlamentswahlen zu gewinnen, wie der öffentlich-rechtliche Sender Y. IE, naja, oder Yle, oder was weiß ich, nach Auszählung von 71% der Stimmen prognostizierte. Sanna Marin hat jetzt auch bereits ihre Wahlniederlage eingestanden und damit war es das möglicherweise, je nachdem, was jetzt für Koalitionen gebildet haben. Es war ja so, dass Sanna Marin vor 4 Jahren gewählt worden ist. Sie war die jüngste Ministerpräsidentin der Welt und stand an der Spitze einer Koalition aus 5 Parteien, die, auch nochmal aufgemerkt, alle von Frauen geführt wurden. Obwohl ihre Umfragewerte immer hoch sind, gilt sie als polarisierende Figur. Das sagt Euronews. Und sie ist jetzt möglicherweise auch nicht mehr eine von diesen Frauen, von diesen Regierungschefinnen, die zuletzt ja immer so gefeiert wurden. Jacinda Ardern, Sanna Marin, Nicola Sturgeon. Nee, Nicola Sturgeon ist auch weg. Ja. Sie ist auch weg. Aber hey Leute,
Aber die sind freiwillig zurückgetreten.
Aber Leute, beruhigt euch. Wir haben immer noch Giorgia Meloni und Marine Le Pen kommt ja auch bald. Also bitte, jetzt nicht gleich nur, dass da keine, also so ist es ja nicht, sind ja noch Frauen da, so ist es ja nicht. Aber schade,
du Optimist.
Oder?
Ja, wirklich schade. Vor allem wird ihr ja vorgeworfen, die Staatsschulden Finnlands in die Höhe getrieben zu haben. Mhm. Aber da muss man echt sagen, sorry Leute, es war einfach Corona.
Ja.
Und ich habe dann im Weltspiegel noch gesehen, einen Beitrag, wie Finn, also Schwangere, so ein Paket bekommen von der Regierung mit Bodies, Wintermänteln und sonst was für ihre Babys. Und da dachte ich mir, deren Sozialstaat ist wirklich sehr, sehr kostenspielig.
Ja, ja.
Und das hat jetzt wohl in letzter Zeit auch stark abgenommen, weil sie sparen müssen. Und ich befürchte wirklich, dass diese ganzen Bewegungen aus Unzufriedenheit, rechts zu wählen, damit werden wir uns alle echt noch...
Total. Ja, man höre, oder anders, man lese und höre, worum es im Wahlkampf in Finnland ging. Finnland steht wie andere europäische Länder auch vor einem strukturellen Problem. Und jetzt muss man als Deutscher genau hinhören, mit einer alternden Bevölkerung und nicht genügend Menschen, um diese zu finanzieren. Der Arbeitskräftemangel ist in der südlichen Region Uusimaa, in der 30% der Bevölkerung leben, am akutesten. Und in 3 der größten Städte Helsinki, Espoo und Vantaa besonders problematisch. Das kommt uns doch alles sehr, sehr bekannt vor. Und mit der Staatsverschuldung und die Frage, wie der geschätzte Wohlfahrtsstaat in Zukunft finanziert werden kann, damit beschäftigen wir uns ja auch. Zum Glück haben wir ja Christian Lindner, der diese teuren Kinder zumindest nicht auch noch durchfinanziert, die kleinen. Also, nein, aber das ist natürlich klar, logisch. Also willkommen in Europa. Das sind unsere Themen.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Tagesschau streicht das Wort Mutter. Also getrennt sind Begriffe wie entbindende und gebärende Person bei Twitter. Und die BZ fragt, was stimmt mit dem Begriff Mutter nicht? Das Bundesfamilienministerium plant ein neues Gesetz, das bei Geburt eines Kindes nicht nur die Mutter, sondern auch das zweite Elternteil für einen Sonderurlaub berechtigen soll. So, und bei der gebührenfinanzierten Tagesschau, die als erste über den Gesetzentwurf berichtete, da klang das so. Bundesfamilienministerin Lisa Paus will mit dem sogenannten Familienstartzeitgesetz eine gerechtere Verteilung der Kinderbetreuung und Hausarbeit stärken. Und jetzt kommt's, der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person soll künftig 2 Wochen nach der Geburt freigestellt werden. So, und da war natürlich dann halt richtig Alarm in der Bude. Dann passierte das, was immer passiert, dass man natürlich dann Mails kriegt und Tweets und Posts nach dem Motto, tick mal immer in die Tagesschau. Und da sind natürlich alle ausgeflippt, weil Entbindende. Witzig war übrigens auch, dass dann diverse Hebammen geschrieben haben, na wunderbar, da habe ich ja nochmal 10 Tage zusätzlich frei, und zwar nach jedem Kind, denn ich bin ja eine entbindende Person.
Stimmt.
So, das ist natürlich sehr lustig. Und was macht die Tagesschau? Wie üblich, weil diese Unternehmen sind ja unglaublich gelenk mit dem, was sie so anstellen, wenn sie frisch, modern und lässig sein wollen. Sie haben das Ganze natürlich zurückgenommen und die entbindende Person war dann ganz schnell plötzlich wieder Mutter. So. Und
ja,
da
das, ist halt,
so,
das ist so dämlich, weil
exakt.
Ganz, wenn du dich dazu entscheidest, und es muss ja ein Prozess stattgefunden haben,
genau,
bei dem man gesagt hat, entbindende ist ein sehr neutrales Wort und da fühlt sich niemand auf den Schlips getreten, das benutzen wir ab jetzt. Wenn du das machst, dann zieh durch und
genau.
knick dann bitte aber nicht sofort ein, wenn sich Leute dann ärgern. Oder mach's von Anfang an nicht, weil du weißt, du kannst es nicht durchziehen. Es macht keinen Sinn.
Exakt, genau. Das ist es halt eben. Und die Tagesschau hat ja auf eine Anfrage geantwortet und gesagt, bei der Bezeichnung entbindende Person handelt es sich nicht um einen Begriff aus dem Gesetzentwurf. Der Begriff wurde gewählt, um niemanden zu diskriminieren. So, und dann kamen so ein paar Mails und haben gesagt, ah, dann lass uns doch lieber ein paar diskriminieren, bevor unser Publikum irgendwie sauer ist. Markus Söder war auch sauer. Der schrieb nämlich, schauen Sie, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Der Woke-Wahn muss von der ARD korrigiert werden. Für so einen Unsinn braucht es keine Zwangsgebühren. Also da war dann auch so wirklich so komplett auf dem AfD-Gleis.
Ja, und wieder so ein Bärendienst, weil du weißt ganz genau, das wird durch die Telegram-Gruppen gehen, die noch nicht mal diesen Beitrag aus der Politik und gar nichts wissen wollen. Die wollen nur das, die lesen dann eben nur das.
Exakt.
Und das ist dann die Wahrheit.
Yep.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
DSDS. Bullen lässt in Live-Show gleich zwei Bomben platzen. Wird euch umhauen. Das meldet Watson. Niki, du glaubst nicht, was Bullen bei RTL am Samstagabend verkündet hat. Du glaubst es nicht.
Ich hab's live gesehen.
Ach so, okay. Es gibt eine neue Staffel DSDS. Es ist noch nicht Schluss. Es gibt eine 21. Staffel DSDS.
Ich hatte gehofft, dass er danach sagt April. Es war am 1. April, aber leider nein.
Es ist so, Dieter sagte auch noch, Leute, alle, die DSDS für tot erklärt haben, es gibt noch eine Neuerung und die wird euch wirklich umhauen. Die Altersbegrenzung auf 30 für die Casting-Teilnehmenden, also das hat er natürlich nicht gesagt, wird er nicht gendern, aber die Falle weg und der Pop-Titan hat gesagt, in seinen eigenen Worten, alles von 16 bis Scheintot kann sich melden und dass DSDS ein Herz für Scheintote hat, das kann man nun relativ gut an diesem Leguan mit Blocksträhnen in dem knallgelben Camp David Hoodie erkennen. Toll, also endlich wieder eine neue Staffel DSDS.
Da freue ich mich schon drauf. Ich habe echt nur beim Durchseppen mich gewundert, dass die Kandidaten seine Songs sangen, so aus alten Staffeln. Und dann dachte ich mir, also wie viel Kalkül haben die denn, dass sie sich anbiedern wollen bei Dieter Bohlen, indem sie seine Songs singen. Aber weil es die 20. Staffel, Jubiläumsstaffel war, haben die wirklich alle Dieter Bohlen-Songs singen müssen aus den vergangenen Staffeln. Also
Wahnsinn,
wirklich,
ne?
Wirklich. Also RTL, ihr habt ihn einmal gefeuert und dann habt ihr ihn zurückgeholt und er bekommt sehr viel Geld. Das ist doch schon genug. Aber warum so umgarnen wollen
Weil
und
ich kultig bin. Ich bin der Kult-Dieter. So, und das war ja so lustig, weil als er erschienen ist, da saßen die anderen am Jurypult und er war aber in der Mitte des Publikums, teilte die Menge, lief durch einen Schauer aus goldenem Konfetti zu seinem Platz und dann gab es so Dieter-Dieter-Rufe und er machte so mit den Armen die Windmühle, so wie Martin Schulz damals, jetzt ruft mal alle Martin, Martin. Aber da war natürlich der Pöbel, also der Mob, also das Publikum, die war natürlich komplett auf seiner Seite. Ich muss sagen, ich hätte lieber die Passion bei RTL geguckt. Das fehlt mir an Ostern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Stimmt, schon wieder ein Jahr her, gell?
Ja, da muss ich sagen, da hat RTL wirklich gepennt, da hätten sie nachlegen müssen. Stattdessen DSDS, ich weiß ja nicht.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Der Lügenzoff! Bild sagt wieder Nagelsmann. Nein, das haben wir ja schon gehabt. Das ist auf der Titelseite, aber stattdessen Post von Wagner.
Juhu!
Lieber BVB-Torwart Gregor Kobel! Ich sehe doch das maßlose Entsetzen, das ihr Gesicht entstellt. Wie sie sich die Hände vors Gesicht halten. Wie sie ein Rätsel für niemanden an sich selbst sind. Es ist die 13. Minute. Sie wollten den Ball wegschießen und schießen in die Luft. Der Ball rollt ins Tor. Was für ein Fehler war das? 100 Jahre später wird man noch über diesen Fehler spotten. Was für eine Luftnummer. Was für ein Trottel. Sehen wir uns diesen Trottel an. Er ist 25, Schweizer Nationalspieler, vielleicht bester Torhüter der Bundesliga. Vater Eishockeyspieler, ein Sportler durch und durch, 1,95 groß, 88 Kilo schwer. Und da kommt dieser Fehler. Ich lache nicht über ihn. Fehler sind menschlich. Das beginnt beim Tippfehler, beim Rechtschreibfehler. Das endet bei Kunstfehlern, bei Herzen, bei Materialfehlern in der Industrie. Ein Mann mit einem Fehler steht auf verlorenem Posten. Ich sehe sein Gesicht.
Er verdeckt seine Augen und wünscht sich nicht auf der Erde zu sein. Nehmen wir ihn in den Arm, den Torwart Gregor Kobel. Er ist ein fehlerhafter Mensch wie wir. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Aber auch wirklich,
sehen Sie sich diesen Trottel an.
Sehen wir uns diesen Trottel einfach mal genauer an. So ein bisschen wie Heinz Sielmann. Dieser Trottel.
Aber auch so, wie man eigentlich jedem nach so etwas so Mut zuspricht und sagt, ey, das kann jedem passieren und Schwamm drüber, werden alle vergessen am Morgen. Aber also, darüber wird man in 100 Jahren
noch. Ja, das beruhigend auch für Kobel. Ne?
Niemand wird das vergessen. Niemand.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Ganz viel Liebe für Kobel.
Ganz viel Liebe. Wir umarmen ihn. Ja, also absolut. Er sei also von uns herzlichst umarmt und wir möchten an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit ganz herzlich danken.
Bleib gesund.
Ihr Trottel.
Tschüss.
Ciao und tschüss, tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.